dieses Buch Esther etwas umstritten ist, ob es überhaupt in die Bibel reingehört, weil der Name Gottes nicht darin vorkommt. Es ist überhaupt nicht die Rede von Gott in diesem Buch. Und wenn man das liest, merkt man aber doch, dass Gottes Handeln ständig präsent ist. In vielen Kleinigkeiten, die sich da ereignen. Und ich dachte mir, das ist vielleicht für uns auch eine Ermutigung, zu wissen, dass Gottes Handeln auch in unserem Leben präsent ist, auch wenn wir es gar nicht bewusst wahrnehmen. Dass er Dinge fügt und lenkt und steuert, die letztlich nur ein Ziel haben, wie beim Volk Israel auch, die Errettung. Die Errettung vor dem ewigen Tod. Alles muss dazu beitragen, dass wir errettet werden und nicht verloren gehen. Und das wird hier in dem Buch Esther, ja, wenn man die Dinge hinterfragt, deutlich. Ich lese jetzt nicht das ganze Buch Esther vor, ich lese es auszugsweise vor. Ich habe mir da ein paar Stellen rausgeschrieben. Die Geschichte fällt in die Zeit des Perserkönigs Xerxes, wird er auf der einen Seite genannt, oder hier in der Bibel wird er Ahasverus genannt. Er hat das mächtigste Reich, das es damals zu der jeweiligen Zeit jeweils gab. Das ging von Indien, vom Indus, von dem Fluss Indus aus, bis an die Grenzen von Griechenland. Die Griechen konnten ihm, also Sparta, die Spartaner, die hatten ihm Einhalt geboten. Ja, genau, hier sieht man die Karte. Also von dem Indus hier, sieht man den irgendwo? Also es geht da hinten irgendwo hoch. Und die ganze Türkei, ganz Ägypten, der Teil von Nordafrika dazu, bis hinten, wo das die orangefarbene Umrandung ist, also um das gesamte Schwarze Meer rum, war sein Reich. Griechenland selbst war ihm verwehrt gewesen, da hatten die Spartaner ihn ja erfolgreich abwehren können. Und sein Sitz war in Susa, kann man das erkennen hier, Susa?
Ja.
Also ich kann es von dir aus. Also hier irgendwo, im Arabischen, ne? Ja. Ich muss von hier
da,
aus.
Da, ja. Elam, ja, genau, ja. Der Indus ist da. Übrigens hier. Das ist der Indus.
Ah ja, hier steht Indus. Ich konnte es von hier aus gleich lesen. Okay, ja, also man kann da sehen, ein riesiges Reich. Er spricht von 128 Provinzen. Und das Buch beginnt auch damit, dass er alle Fürsten und Beamten seines Reiches aus allen Provinzen einlädt zu einem großen Fest. Ist das gut verständlich? Der Hall. Sein Hall da? Ist das besser? Also ich habe mal gehört, das soll so stehen. Hat mir jemand erklärt? So? Ja? Probieren wir es mal so. Aber hier vorne sind noch Plätze frei.
Sehr gut.
Alles frei hier. Okay. Gut, also die Geschichte beginnt mit dem riesigen Fest, was der König Ahasverus feiert, mit all seinen Fürsten und Beamten, heißt das hier. Den Obersten des Heeres. Und er stellte viele Tage lang seinen ganzen Reichtum vor. Dass alle sehen konnten, wie reich er ist. Ja. Was meint ihr, wie lange so ein Fest dauert bei ihm? Also in der Bibel steht es, 180 Tage. 180 Tage feiern. Das ist mehr, als wir Urlaub haben. Ja, es ist unglaublich, was damals für Dimension war. Aber gut, die Leute hatten auch eine weite Anreise und mussten ja mit Pferden, Kutschen da kommen. Aber trotzdem, es ist schon heftig. In der letzten Woche dieser 180 Tage sagt er, jetzt darf auch das Volk mitfeiern, der Stadt Susa, und er weist seine Leute an, jeder soll essen und trinken, was er will, wer verwehrt keinem irgendetwas. Also 8 Tage lang feiert das Volk mit. Und der Höhepunkt dieser 8 Tage, er ist wieder total besoffen und betrunken und was weiß ich, jedenfalls glücklich und selig, weinselig, sagen wir mal. Er sagt, jetzt sollen alle das Tollste sehen, was ich habe. Meine Frau. Er scheint ihn sehr geliebt zu haben. Seine Frau, die sollte auftreten in ihrer königlichen Pracht und sich dem Volk zeigen. Und jetzt geschieht etwas, was eigentlich ungeheuerlich ist. Die Frau weigert sich. Das kennt dieser König nicht, dass man sich ihm weigert. Und er ist zornig. Ja, es ist ja fast eine Demütigung für ihn, dass die Frau sich weigert, wo er das groß angekündigt hat. Und er lässt seine 7 Weisen kommen. Die 7 Weisen waren die Männer, die vor das Angesicht des Königs treten durften. Denn es war so, wenn jemand ungerufen vor den König trat, machte er sich des Todes schuldig. Man durfte nur gerufen zum König kommen. Es sei denn, der König hat seinen Stab hochgehoben und gab ihm Gnade. Also das waren schon etwas seltsame Sitten, sehr streng. Aber die 7 Weisen, die durften zu ihm kommen. Und er fragte sie, was machen wir nun mit dieser Königin Vashti? Die musst du absetzen. Du musst dir eine neue Königin suchen. Und wir werden dir die schönste Frau aus deinem ganzen Reich suchen. Wir lassen alle Statthalter im Land verpflichten, die schönsten Jungfrauen auszusuchen und zu dir zu senden und du darfst dir die schönste aussuchen. Das gefiel ihm gut. Ja, ich weiß nicht, wie viele Frauen das waren. Es ging jedenfalls Monate ins Land. Jeden Tag bekam er eine neue präsentiert. Und die wurde dann am nächsten Morgen zurückgeschickt in den Harem irgendwie und musste dann da ausharren mit der Frage, bin ich's oder bin ich's nicht? Ja. Nun entscheidet sich der König eines Tages für die Jüdin Esther. Esther ist ein Waisenkind und Mardochai, der noch eine große Rolle spielt jetzt, Mardochai ist ihr Pflegevater. Mardochai ist in gewisser Weise verwandt mit ihr, eigentlich ist er der Vetter, der Cousin, denn der Vater von Esther ist sein Onkel. Also ich gehe davon aus, dass das sowas wie ein Cousin ist. Allerdings scheint er schon so viel älter zu sein, dass er diese Pflegevaterrolle übernehmen konnte und er machte sich auch wirklich Sorgen um sie. Mardochai war am Hof des Palastes angestellt. Er war da an der Pforte und gehörte er gehörte wohl mit zu den Kämmerern im Reich. Er bekam eines Tages mit, dass 2 der Moment, ich lese mal hier das wörtlich vor. Also, als man noch einmal Jungfrauen zusammenbrachte, saß Mardochai im Tor des Königs. Esther verriet aber nichts, dass sie zum Volk der Juden gehörte. Das hatte Mardochai ihr gesagt. Und in jenen Tagen, als Mardochai im Tor des Königs saß, gerieten 2 Kämmerer des Königs, die an der Schwelle die Wache hielten, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasverus zu legen. Das heißt, 2 Leute, die eigentlich um den König herum waren und das volle Vertrauen genossen, ja, denen wäre der König auch voll ausgeliefert gewesen. Mardochai entdeckt diesen Plan und sagt dies Esther, die ja nun schon Königin ist, und Königin Esther lässt es im Ahasverus ausrichten. Man geht der Sache nach, und tatsächlich, die beiden hatten diese Verschwörung geplant und wurden hingerichtet. Hat König Ahasverus sich bedankt bei Mardochai? Nein, hat er nicht. Eigentlich wäre das doch jetzt normal gewesen, dass man sich bedankt. Aber er hat es vergessen. Auch das ein Hinweis, dass Gott handelt. Wisst ihr, wenn jemand Geburtstag hat und man vergisst ihn, das ist so peinlich. Dann streckt man sich hinterher umso mehr an, dem zu gratulieren, dass er doch so wichtig ist und ach, dass halt Dinge waren, die man vergessen hat und die einen beschäftigt haben und man aus dem Grund den Geburtstag vergessen hat. Ja, also wenn man was vergisst, so ein Anlass, sich zu bedanken, ist das sehr unangenehm und das kommt nachher der Mardochai zugute. Nun kommt noch eine dritte Person ins Spiel, der Haman. Der taucht plötzlich auf als Agagita oder wie das da genannt wird. Und er wird der erste Minister im Reich. Und er gehört nun mit zu den Leuten, die das Gesicht des Königs ständig sehen durften. Und anscheinend mochte der König den Haman so sehr, dass er jeden Tag mit ihm aß und trank und fröhlich war und es sich gut gehen ließ mit ihm. Anscheinend war das ein recht unterhaltsamer Mensch. Und der König verordnete auch, dass alle seine Großen sich vor Haman niederknien mussten. Mardochai tat das nicht, wenn Haman vorbeiging. Er blieb stehen. Die anderen beugten ihre Knie vor Haman. Haman genoss das wohl auch. Und die anderen dachten, wie geht das der Mardochai durch? Was wird Haman sagen? Haman scheint es nicht bemerkt zu haben und sie machen ihn darauf aufmerksam. Hör mal, der Mardochai, der beugt nie seine Knie vor dir. Ist das in Ordnung? Da achtete Haman drauf und tatsächlich, Mardochai blieb stehen. Das machte den wütend. Und dann erfuhr er, dass Mardochai noch ein Jude ist. Ach, das brachte ihn dazu, sich zu entschließen. Alle Juden müssen weg. Und da dieses Reich so groß war, hätte er tatsächlich die Juden zu 100% vernichtet. Da blieb wahrscheinlich kein einziger mehr übrig. Also entschloss er sich, Mardochai wird gehängt, die Juden werden alle vernichtet. Wann soll das geschehen? Nun war der Haman ein Mann, der irgendwie an Götter und sonst was glaubte und er ließ das loswerfen über den Monat und über den Tag. Das Pur wird das genannt in der Bibel. Pur, deswegen feiern die Juden auch dieses Purim-Fest, dieses Losfest. Und ich weiß nicht, an welchem Tag das heute wäre, also weiß jemand, wann das Purim-Fest ist?
Im Frühling,
ja. Also jedenfalls fällt das los auf diesen speziellen Tag. Aber den Mardochai wieder eigentlich sofort umbringen lassen. Er lässt nun in alle Länder, in alle Provinzen von dem Persischen Reich, lässt er diese Nachricht schicken, an dem Tag bringt ihr alle Juden um. Er bekommt von dem König Ahasverus sogar einen Siegelring. Er kann in seinem Namen diesen Befehl erteilen. Diesen Erlass. Und die Schatzmeister sollen 10.000 Talente Silber rausrücken für diese Handlung, dass Juden umgebracht werden. Und ja, der König sagt zu Haman, ja, Das Silber kannst du ruhig alles behalten, mach mit dem Volk, was dir richtig erscheint. Der König zieht sich zurück und sagt, der Haman macht das schon. Nun fängt natürlich unter dem Volk der Juden ein großes Weinen und Jammern an und eine tiefe Traurigkeit. Sie sehen ihrem sicheren Ende entgegen. Die Stadt Susa ist in großer Aufregung und Mardochai geht in Sack und Asche in den Palast des Königs, wo er seinen Dienst versieht. Und Esther ist natürlich entsetzt. Ihr Onkel bringt sich in Gefahr. So darf er nicht in den Palast kommen. Man lässt ihn fragen, warum tust du das und so? Und Mardochai lässt ihr das ausrichten, was da gerade geschieht. Esther ist ja in ihrer königlichen Umgebung total abgeschirmt von allem, was im Land passiert. Sie wusste das nicht. Und Mardochai fordert sie auf, du bist wahrscheinlich Königin geworden wegen dieser Sache und du musst jetzt zum König gehen und ihm das sagen, was da der Haman plant. Esther sagt, ich kann nicht dahin gehen. Ich mache mich des Todes schuldig. Noch nicht mal die Königin durfte einfach vor den König treten, wenn sie nicht gerufen wurde. Und ich bin ja schon einen ganzen Monat nicht mehr bei ihm gewesen. Wenn ich jetzt einfach auftauche, ich begebe mich in große Gefahr. Mardochai sagt ihr, wahrscheinlich bist du nur deswegen Königin geworden, wegen dieser Situation. Und denk nur nicht, du könntest dein Leben retten. Denn sieh, du bist auch Jüdin. Da lässt die Esther Mardochai aussagen, du, wir fasten und beten und ich werde dann zum König gehen. Und alle Juden sollen mitfasten, dass Gott handelt. Ja, Esther beschließt also, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Und sie tritt dann eines Tages vor den König und in der Apokryphen wird das noch ein bisschen dramatisch dargestellt, dass der König zuerst erzürnt, als Esther ungerufen kommt und dann bricht sie ohnmächtig zusammen und dann erbeißt sein Herz und erhebt den Stab. Und er fragt sie, was sie will. Und Esther lädt ihn und Haman zu einem Festmahl ein. Gut, dann denkt er, wird sie ihm sagen, was sie will. Und Haman und der König werden zu einem tollen Festmahl eingeladen. Und dann, als Haman und der König wieder gut getrunken haben, fragt er sie, was willst du jetzt eigentlich? Und wenn es das halbe Königreich wäre, ich will es dir geben. Esther sagt, morgen lade ich euch nochmal ein und dann will ich dir sagen, worum es geht. Wieso Esther das in zwei Abschnitte aufgeteilt hat, auch da, denke ich, ist die Hand Gottes im Spiel. Denn in dieser Nacht passieren entscheidende Dinge. Eine entscheidende Sache ist, Haman lässt einen Galgen aufrichten für Mardochai. 50 Ellen hoch heißt es, also fast 25 Meter. So hoch wie das Hochhaus hier neben dran. Ich glaube, so ungefähr, ne? So hoch ist das auch. In dieser Nacht kann der König nicht schlafen. Wen juckt das schon, ne? Der König nicht schlafen kann. Er lässt nun jemanden kommen und sich aus der Chronik des Königs vorlesen, was er so alles erlebt hat, was sich alles ereignet hat. Das fand ich ja einen guten Zug, dass er sich mal erinnern will, was ist in meinem Reich so alles passiert, in meiner Geschichte. Und da wird ihm auch die Geschichte vorgelesen von Mardochai, der diesen Verrat, diesen Komplott gegen ihn entdeckt hat und ihm das aufgedeckt hat. Oh, ist der Mardochai denn belohnt worden? Nein, ist er nicht. Er will Mardochai sofort belohnen. Wer weiß denn, wie man das gut machen kann? Und er fragt, ist da jemand schon draußen in aller Frühe? Ist da schon jemand da? Ja, der Haman war da. Der wollte schon zum König kommen, um die Erlaubnis zu bekommen, den Mardochai aufzuhängen. Der Haman ist da. Er soll reinkommen. Und es sagt der König zum Haman, was würdest du mir vorschlagen, was ich mit einem Mann machen soll, den ich ehren möchte? Haman denkt, der Einzige, den der König ehren möchte, kann nur ich sein. Das kann nur ich sein. Deshalb sagt der Haman zum König, wenn der König einen Mann besonders ehren will, lasse er ein königliches Gewand holen, das sonst der König selbst trägt, und ein Pferd, auf dem sonst der König reitet und dessen Kopf königlich geschmückt ist. Das Gewand und das Pferd soll man einem der vornehmsten Fürsten des Königs geben, und er soll den Mann, den der König besonders ehren will, begleiten, ihn auf dem Pferd über den Platz der Stadt führen und vor ihm ausrufen, so geht es einem Mann, den der König ehren will. Darauf sagte der König zu Haman, hol in aller Eile das Gewand und das Pferd und tu alles, was du gesagt hast mit dem Juden Mardochai, der am Tor des Palastes sitzt, und lass nichts von dem aus, was du vorgeschlagen hast. Welch eine Wende. In einem Augenblick. Welch ein Zusammentreffen von Umständen. Da muss doch einer genau geplant haben, minutiös. Das kann kein Zufall sein. Und dass nochmal der Haman selbst diese ganzen Beratung machen darf, ist ja erstaunlich. Ne? Also welch ein genialer Schachzug von Gott. Haman muss Mardochai ehren. Haman selbst muss ausrufen, so geht es einem Mann, den der König ehren will. Haman war wie vor den Kopf geschlagen. Mit verhülltem Gesicht lief er jetzt schnell nach Hause. Und er erzählte seiner Frau Seresch und seinen Freunden, was vorgefallen war. Denn sie waren seine Ratgeber, seine Freunde waren seine Ratgeber, seine Frau auch. Da sagten sie zu ihm, du hast verloren. Wenn Mardochai wirklich von den Juden abstammt, bist du jetzt machtlos gegen ihn. Nichts wird deinen Untergang aufhalten. Kommt ja schon angekündigt. Und als sie noch miteinander beratschlagen, kommen die Boten des Königs, die Eunuchen kommen zum König und zu Haman und sagen, komm, der König wartet auf dich. Ja, also muss Haman gleich gehen. Und er ist jetzt wieder stolz, dass er bei der Königin Esther mit eingeladen war, er und der König alleine, zum zweiten Festmahl. Und der König sagte auch am zweiten Tag zu Esther, als sie beim Wein saßen, was hast du für eine Bitte, Königin Esther? Sie wird dir erfüllt. Was hast du für einen Wunsch, selbst wenn es die Hälfte des Reiches wäre? Man wird es dir geben. Die Königin Esther antwortete, wenn ich beim König Wohlwollen gefunden habe und wenn es ihm gefällt, dann möge mir und meinem Volk das Leben geschenkt werden. Das ist meine Bitte und mein Wunsch. Man hat mich und mein Volk verkauft, um uns zu erschlagen, zu ermorden und auszurotten. Wenn man uns als Sklaven und Sklavinnen verkaufen würde, hätte ich nichts gesagt. Dann gäbe es keinen Feind, der es wert wäre, dass man seinetwegen den König belästigt. Da sagte der König Artaxerxes zur Königin Esther, wer ist der Mann? Wo ist der Mensch, der es wagt, so etwas zu tun? Esther antwortete, dieser gefährliche Feind ist der verbrecherische Haman hier. Da erschrak Haman vor dem König und der Königin. Der König aber stand auf, verließ voll Zorn das Trinkgelage und ging in den Garten des Palastes. Haman trat zu Esther und flehte sie um sein Leben an, denn er sah, dass sein Untergang beim König besiegelt war. Als der König aus dem Garten wieder in den Raum zurückkam, in dem das Trinkgelage stattfand, hatte sich Haman über das Polster geworfen, auf dem Esther lag. Der König sagte, tut man jetzt sogar hier in meiner Gegenwart der Königin Gewalt an? Hat also ganz scharf hier reagiert. Kaum hatte der König das gesagt, da verhüllte man schon das Gesicht Hamans. Harbona, einer der Hofbeamten, sagte zum König, vor dem Haus Hamans steht schon ein 50 Ellen hoher Galgen. Ihn hat Haman für Morderei aufgestellt, der dem König durch seine Anzeige einen guten Dienst erwiesen hat. Der König befahl, hängt ihn daran auf. Da hängten sie Haman an den Galgen, den er für Morderei errichtet hatte. Und der Zorn des Königs legte sich. Noch einmal wagt es Esther, zum König zu gehen, denn der Erlass des Königs, Haman hatte ja den Siegelring des Königs, der Erlass des Königs war ja noch gültig. Und Esther bat nun, der König hob wieder seinen Stab, glücklicherweise, und Esther bat nun, dass der König diesen Erlass zurückzieht. Auch das war nicht möglich. Die Gesetze der Meder und Perser waren unwiderruflich, fast wie beim Papst, ne, so ungefähr. Also er konnte das Gesetz, den Erlass nicht zurückrufen. Aber Mardochai hatte nun den Gedanken, dass ein weiterer Erlass kommt, nämlich dass die Juden sich verteidigen dürfen, dass sie ihre Feinde töten dürfen. Und dieser Erlass wurde dann in alle Provinzen geschickt mit den schnellsten Pferden und Reitern, die es gab, damit dieser Tag, der ja festgelegt war, noch vorher erreicht wird mit der Information. Mardochai selbst ist nun an Hamans Stelle gerückt. Er wurde nun der erste Minister im Land und konnte also auch für die Juden dann vieles Gutes tun. Ja, und die Juden konnten an diesem Tag ihre Feinde vernichtend schlagen. Es wurden, die Zahl steht in der Bibel, 75.000 Feinde der Juden getötet. Allein in der Stadt Susa wurden 500 Feinde getötet. Und man hat in der Stadt Susa dann noch einen zweiten Tag angehängt, damit auch noch weitere Feinde getötet werden konnten, die gegen die Juden waren. Also man hatte tatsächlich erstmal Ruhe vor den Feinden, weil sie tatsächlich vernichtend geschlagen worden sind. Ja, und für die Juden hat Mardochai und Esther ein Schreiben rausgegeben, dass sie diese zwei Tage feiern sollten. Und zwar als Purimfest, weil dieses Los anscheinend so wichtig war, dass man das Fest auch so genannt hat. Weil man gesehen hat, in diesem Los hat schon Gott gehandelt. Dieser Tag war so bestimmt, dass wirklich alles gepasst hat, was notwendig war, um zu diesem Ereignis zu führen. Ja, wir sehen da ein Traum des Königs, ein zufälliges Erscheinen von Haman im Vorraum und so weiter, weil der Haman es so eilig hatte, den Mardochai umzubringen. All diese Dinge zusammen sind Dinge, die eigentlich normalerweise nicht in die Geschichtsbücher eingehen. Kleine Ereignisse, die Gott benutzt, um zu seinem Ziel zu kommen, nämlich sein Volk Israel zu erretten, zu befreien von den Juden, von den Feinden der Juden, die es anscheinend doch im Perserreich überall gab. Dieses Buch Esther lässt uns also einen tiefen Blick in das Handeln Gottes tun. Und wenn Gottes Ziel es ist, sein Volk zu erretten, dann dürfen wir dieses Ziel auch auf uns übertragen. Wir sind sein Volk. Wir könnten natürlich fragen, hätte Gott nicht können auch den Haman vorher beseitigen? Hätte Gott nicht dies oder das können denn seinem Volk ersparen? Diese ganze Angst, diese ganze Not. Hätte. Wir leben im Reich der Finsternis. Wir leben in feindes Land. Der Böse regiert hier. Aber Gott bringt uns durch. Der Böse regierte auch in dem Perserreich. Aber Gott brachte sein Volk durch. Und er bringt auch uns durch. Auch wenn es vielleicht in unserem Leben nicht immer so geht, wie wir es wünschen. Und ich habe dazu aus dem Lied Befiehl du deine Wege noch die Strophen ausgesucht, die wir gleich singen werden. Ich lese uns aber mal vorher vor. Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir's nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk an uns kann niemand hindern. Deine Arbeit an uns darf nicht ruhen. Wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Ja, und wenn es uns dann schlecht geht, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir Sorge haben, Partner verloren haben, ja. Auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Diese Verse wollen wir jetzt gemeinsam singen. Amen.